Einen wunderschönen guten Tag sagen
Etta Kivili
und Nils-Björn Schmidtke aus Studio 1 im Herzen Frankfurts bei Radio X, eurem Lieblingsradio.
Und ihr habt es gerade schon gehört, jetzt kommt das ABS-Magazin.
Ja.
Das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales heißt es ja. Und
ja,
heute haben wir auch da einige Themen zu diesen Themen.
Und
zu
Gäste. Wir haben zwei Themen, beziehungsweise eigentlich ein Themenkomplex, der von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Der Themenkomplex lautet Gentrifizierung und die Folgen
oder nicht nur und
die Folgen der Finanzwirtschaft und was es damit auf sich hat. Da werden uns heute helfen einmal der Karl Bruder. Hallo Karl,
grüß dich. Hallo.
Dann haben wir den Tim Schuster hier. Hallo Tim.
Hallo.
Und den Reinhold Hitz. Hinz-Peter, Entschuldigung.
Reinhard Hinz-Peter, hallo.
Ja.
Hallo.
Schön, dass ihr heute zu uns ins Studio gekommen seid.
Und noch etwas genauer, also wir sprechen heute über den bundesweiten Aktionstag zum Thema, wem gehört die Stadt, der am Samstag in Frankfurt, aber eben auch in der ganzen Bundesrepublik begangen wird. Und außerdem haben wir noch ein zweites Thema.
Ja, und da geht es um das freie Schauspiel Frankfurt. Die haben am 28. Auch am Samstag eine Premiere mit ihrem neuen Stück Himbeerreich. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, da geht es um Finanzmärkte, Finanzpolitik, Banker, Aufsichtsräte. Und da werden wir dann in der zweiten halben Stunde drüber reden.
Und merken, dass das kein Zufall ist, dass die Premiere am gleichen Tag wie der Aktionstag ist.
Ja, also lasst euch überraschen. Es geht dann auch gleich los. Wir gönnen uns noch einen kleinen Moment der Vorbereitung hier im Studio und sind dann gleich wieder für euch zurück. Ja, ABS-Magazin, heute am 25.09.2013 und wir fangen dann jetzt auch an mit unserem Gast, dem Karl. Hallo Karl, hatten wir schon gesagt. Hallo Eta, schön, dass du auch da bist.
Ja.
Du bist ja auch da, klasse.
Ja, also, und ich bin auch ins Studium gekommen mit einigen Fragen,
genau.
Quasi.
Dann schieß mal los.
Ganz plump herausgefragt, gehört die Stadt eigentlich den Kindern oder gehört sie den Reichen oder den Armen oder den Migranten? Also ja, wem gehört eigentlich die Stadt? Dafür ist Karl heute hier, um das vielleicht zu beantworten.
Nun ja, also de facto gehört sie dem Geld.
Mhm.
Als Prinzip würde ich sagen, sie gehört keinem, sondern sie ist allen gleichermaßen zugänglich.
Mhm.
Ja, das mit den Gehören, also diese Frage, weil wir sind ja gewohnt, in Eigentumsbegriffen auch zu denken, das kommt wohl daher, aber es geht einfach darum zu sagen, die Stadt ist ein Allgemeingut und das heißt auch, die Bedingungen in einer Stadt zu leben sollten für alle gleichermaßen vorhanden sein.
Und das betrifft nicht nur die Zugänglichkeit, sondern eben auch die Gestaltung dessen, wie Stadt gestaltet wird, was auf Plätzen stattfindet, was mit Gebäuden ist, oder?
Nun, also ich meine, das eine ohne das andere ist ja wohl ein bisschen unsinnig und wenn man das natürlich alles auflisten will, dann muss man mit einem dicken Leitsordner rumlaufen, damit man alle Punkte unter einen Hut kriegt. Ja.
Heute so hat man das für einen Laptop.
Ja gut, das ist genau dasselbe. Bis du den durchgescrollt hast, dann ist der Tag auch vorbei. Also
ja.
Deswegen, es ist halt ein Slogan.
Mhm. Ja? Ein guter Slogan, wie ich finde. Und ich finde gerade gut daran, und das war auch der Hintergrund eigentlich meiner Frage oder meines Eingangsstatements, dass da eben ganz viele Komplexe, die wir sonst auch hier auch einzeln besprechen, dass die eigentlich zusammenkommen. Also Themen von Rassismus, Themen von ja Klassismus, von Häuserkämpfen, von der freien Kulturszene.
Aber
also
auch von Mietwucher.
Werden eben zusammen diskutiert. Und das ist ja das Potenzial auch, was in diesem Aktionstag am Samstag auch ist.
Ja, natürlich. Also es ist erstmal so, man muss sich immer erstmal so einen Oberpunkt raussuchen und das ist Wohnen, weil Wohnen ist ja mehr als nur vier Wände zu haben. Wohnen heißt Nachbarschaft, heißt im Grunde genommen, also kann ich mich in meiner Umgebung bewegen, kommt ja alles Mögliche dazu. Ja, es ist auch nicht reduzierbar auf, habe ich jetzt eine Arbeit und welche Arbeit habe ich oder definiere ich mich jetzt als Leistungsträger und deswegen darf ich und die anderen dürfen nicht. Also man kann die Themen eigentlich nicht abgrenzen, aber es ist immer die Frage, also wo setze ich an, wo habe ich einen gemeinsamen Nenner, wo jeder aus unterschiedlichen Richtungen einfach dazustoßen kann und kann sagen, ja, und kann dann aus seinen Wünschen, aus seinen Bedarfen heraus weitere Vorstellungen entwickeln.
Hm. Und das Thema, wem gehört die Stadt, das treibt uns ja auch schon länger um. Also ich glaube, seit 2 Jahren gibt es auch diesen Slogan oder diesen Begriff, und unter dem das sehr gut zusammengefasst ist. Was hat sich denn da eigentlich geändert die letzte Zeit? Oder gibt es da schon irgendwelche Erfolge, vielleicht auch auf Frankfurt bezogen oder das Rhein-Main-Gebiet?
Nun ja, also so vor circa 2,5 Jahren hat sich hier in Frankfurt dieses Netzwerk Wem gehört die Stadt gegründet, als Zusammenschluss der verschiedensten Initiativen und Gruppierungen.
Vielleicht kannst du mal kurz nennen, wer da alles mitwirkt? So ein paar Topics, ein paar...
Also es geht von der mittlerweile wohlbekannten Gruppe Zukunft Bockenheim über das offene Haus der Kulturen, über bestimmte Antifa-Gruppen.
Parteien unterstützen euch auch?
Wohlwollend, ja, aber wir sind keine Parteiorganisation und auch keiner näher verbunden, sondern entweder als Kooperation unter Gleichberechtigten oder es läuft nicht.
Ja, ja, aber mit dem Slogan, wo habe ich dich jetzt unterbrochen?
Ja, wem gehört die Stadt? Also es gab schon seit längerem gibt es ein Netzwerk Recht auf Stadt, und das ist ja eine etwas ältere Geschichte, und Recht auf Stadt entstand in Hamburg, so um die Rote Flora rum. Und so vor 2,5 Jahren haben wir gesagt, also wir müssen irgendwie die verschiedenen Initiativen mal zusammenbinden, um einfach ja auch mehr Ressourcen zu haben und auch ein bisschen mehr Schlagkraft zu entwickeln. Und jetzt sind wir so weit, deswegen der bundesweite Aktionstag, dass wir versuchen, diese ganzen lokalen Netzwerke zu vernetzen. Mhm. Ja, also Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln. Wenn Sie in die Puschen kommen, auch München.
Das war gerade meine Frage, wie sieht's mit Süddeutschland aus?
Ja, das ist halt ein bisschen schlechter. Stuttgarter sind halt mit S21 okkupiert. Ja. Das versuchen wir jetzt langsam in einer bisschen mehr organisierten Form auch zu machen. Wobei das keine feste Organisation ist. Aber organisierte Form heißt also, dass wir gemeinsame Kommunikationsstrukturen haben, dass wir uns auch absprechen. Ja, deswegen jetzt bundesweit, das heißt gleichzeitig. Dezentral heißt fokussiert auf die jeweils lokalen aktuellen Problemstellungen. Ja. So dass jede Gruppe ihre Freiheit und jedes Netzwerk seine Freiheit hat, das für sich selbst aus ihren eigenen Zusammenhängen heraus zu bestimmen, was jetzt gerade das Sinnvollste für sie ist.
Aber so zentrale Fragen, also wie Wandel der Mieterstruktur, also diese Problematik hat es ja vor 30 Jahren ja auch schon gegeben in dieser Republik, dass also Wohnraum vernichtet wurde zugunsten von irgendwelchen Geschäftsräumen, beziehungsweise das renoviert wurde oder entmietet wurde und dann hinterher verkauft wurde. Und jetzt haben wir das Jahr 2013 und die Problematik steht wieder im Raum oder steht immer noch im Raum und hat eine ganz neue Dynamik gewonnen.
Ja, natürlich. Also die Geschwindigkeit, mit der diese Entwicklung voranschreitet, die ist immens. Und das ist halt so, wir haben Stadtteile, die werden komplett umstrukturiert, wie das Gallus. Mhm. Ja. Wir haben Stadtteile, die werden so schleichend vergiftet, wie zum Beispiel das Nordend, in dem halt die ganzen Gründerzeitbauten, aber mittlerweile auch schon Nachkriegsbauten, einfach umgewandelt werden, luxussaniert werden, in dem freie Hofflächen nachverdichtet werden, so dass im Grunde genommen eine Situation entsteht, wie wir sie aus der Stadtgeschichte kennen, die typisch war für die sogenannten Gebiete der gefährlichen Klassen, also der Arbeiterviertel, weil man guckt im Norden praktisch nur noch auf Wände.
Ja.
Und gleichzeitig passiert eins, dass sich natürlich die Stadt neu aufgestellt hat. Und das ist was ganz Wichtiges. Und Instrumente benutzt, um diesen Verwertungskreislauf immer weiter am Laufen zu halten. Eines der besten Instrumente dazu ist der sogenannte Mietspiegel. Ja? Weil der Mietspiegel ist ein Freibrief zum Gelddrucken. Und das heißt, nehmen wir zum Beispiel das Gallus, da werden in 3 Jahren werden über 3000 Wohnungen neu vermietet sein, alle hochpreisig durch die Bank durch. Dann kommt ein Mietspiegel und dann ist die örtliche Vergleichsmiete nicht mehr 10 Euro, sondern sie ist fast 13 Euro. Und dann wird es einfach Mieterhöhungen hageln. Und das ganze Gesetzeswerk ist mittlerweile so umformuliert, dass man als Mieter kaum eine Chance hat, weil es ist alles rechtens.
Ja. Also zum einen gehört ja dazu, dass das in vielen Siedlungsbauten zum Beispiel, auch gerade im Gallus ist das ja betroffen, die soziale Bindung weggefallen ist. Also das, was früher die Wohnungsbaugesellschaften als Eigentum hatten und verwaltet hatten, haben dann steuerlichen Vorteil bekommen und auch günstige Kredite, um eben sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Das ist ja alles weggefallen, diese Bindung. Und dadurch wird es natürlich auch möglich, in Quartieren, die sonst eher geschützt waren, also gerade diese Siedlungsbauten kennt man ja, Neue Heimat, die gibt es ja nicht mehr, aber Nassauische Heimstätte gibt es noch, oder die AGB hier in Frankfurt, und die schlagen natürlich zu. Und das trifft ganz besonders entweder die unteren Einkommensverhältnisse, Menschen, die im unteren Einkommensbereich leben, oder auch Menschen, die von Sozialhilfe abhängig sind. Heute sagt man ja Hartz IV, wo dann die Ämter sagen, die Mieten steigen, die Leute wollen bei den Ämtern den Ausgleich für den Mietanstieg haben, bekommen ihn nicht und sitzen dann auf der Straße, weil sie irgendwann die Räumung haben, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können.
Ja, sicher, aber es ist zu kurz gegriffen, das nur auf dieses Segment beschränken zu wollen, weil mittlerweile ist es so, es hat die sogenannte Mitte unserer städtischen Gesellschaft längst erreicht. Und es ist längst so weit, dass ein Durchschnittsverdiener, ja, wir haben einfach mal eine Umfrage gemacht und haben gesagt, so, und jetzt gehen Sie mal her, jetzt nehmen Sie Ihre Warmmiete und das teilen Sie mal durch Ihr Nettoeinkommen. Und jetzt sagen Sie mir, wie viel Prozent das ist. Und wir haben festgestellt, dass über 2/3, 40% und mehr, nur für die Miete ausgibt. Ja. Und das ist für jüngere Familien, die sich jetzt eine Eigentumswohnung geleistet haben, da heißt es halt nicht Miete, sondern Zinsen und Tilgung, und da sieht's genauso aus, und das mit einer Perspektive von 25 Jahren. Also denen darf nichts passieren. Es ist mittlerweile nämlich wirklich so, dass wir einen Punkt erreicht haben, wo gleichzeitig der Realverdienst immer weiter nach unten geht für ein ganz großes Segment der Bevölkerung, ja. In Frankfurt natürlich mit der Maßgabe, dass wir eine riesen Kohorte haben, die wahnsinnig gut verdient. Wir haben ungefähr über 70.000 Leute, die weit über 5.000 brutto hat im Monat. Und für die ist natürlich dann dieses Bauen. Und wir stellen fest, dass in den letzten Jahren und jetzt vermehrt, weil also Frankfurt ist das Eldorado für diese Geldanlage, dass vermehrt in den gehobenen Wohnungsbau, inklusive der städtischen Gesellschaften, die nämlich auch kaum noch Sozialwohnungen bauen, sondern einfach auch angehalten sind, magistratseits in den hochpreisigen Wohnungsbau zu investieren. Ja. Und damit ist ein Korrektiv verloren gegangen, nämlich die sogenannten gemeinnützigen Gesellschaften, was es ja auch nicht mehr gibt, diese Gemeinnützigkeit. Und die fühlen sich alle als Wirtschaftsunternehmer, und die Stadt Frankfurt sagt, wir sind eine unternehmerische Stadt, und die wird genauso geführt wie jeder Betrieb und fertig aus. Das interessiert uns nicht.
Will die Stadt sich der Menschen entledigen? Oder einer bestimmten Gruppe von Menschen, könnte man meinen?
Ja, man könnte so mit ein bisschen radikalen Perspektiven sagen, also ich meine, es gibt so ungefähr mindestens 40% der Bevölkerung, die haben wir gern, wenn sie arbeiten, aber davor und danach sollen sie doch bitte hier verschwinden.
Draußen vor der Tür den Lieferanten oder den Dienstboteneingang benutzen.
Ja, es gibt einen grünen Stadtrat, der mal gesagt hat, auf eine Frage, wo sollen all die Menschen hin, hat er gesagt, ab in den Wald.
Ja. Okay. Gut, er hat aber noch nicht gesagt, an die Rampe führen, oder? Gut, aber das führt zu weit. Eva, bitte. Eta, entschuldige mich. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Eva sage. Eta Kevili sitzt neben mir heute für uns, für euch.
Wir haben in der Wahlperiode, in den letzten Wochen gesehen, dass auch die Parteien eben dieses Thema faire Mieten für sich entdeckt haben. Es ist jetzt die Frage, inwieweit das umgesetzt wird, aber warum wollt ihr euch da offenbar nicht drauf verlassen, sondern warum macht ihr mit eurem Projekt weiter und überlasst es eben nicht den Politikern?
Eine Überlegung war auf den letzten Treffen, dass wir gesagt haben, also um ganz ehrlich zu sein, erstens hätten wir es vor der Wahl nicht mehr so hingekriegt. Zum Zweiten haben wir gesagt, naja, es ist okay, also vor der Wahl ist nach der Wahl ist vor der Wahl. Und dann nehmen wir doch lieber einen Termin danach, wo das alles noch frisch ist und wo wir darauf hinweisen, damit ist überhaupt noch nichts passiert. Ja? Und wir hören auch nicht auf, darauf aufmerksam zu machen und diese Forderungen weiterzustellen, weil diese wunderschönen Wahlversprechen, und wenn man sie genauer ansieht, ja, dann sind das so halbherzige Versuche, eine Spiralenbewegung zu verlangsamen. Aber trotzdem wird da versucht, also ich kann nicht den Kuchen haben und kann ihn essen. Beides geht nicht.
Ja. Was gibt's da für konkrete Forderungen von euch? Abschaffung des Mietspiegels?
Naja, eine Abschaffung des Mietspiegels in der Form nicht. Wir sagen nur erstens, das Verfahren muss komplett geändert werden. Es muss öffentlich sein. Es bedarf auch einer öffentlichen Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung. Es bedarf einer öffentlichen Diskussion der Kriterien, nach denen irgendwelche Wohnlagen bewertet werden, weil in Frankfurt hat man so gemacht, man hat dann nichts mehr gefunden, um irgendwas begründen zu können. Und dann hat man gesagt, naja, also eine gute Wohnlage ist dort, wo viel umgesetzt wird. Und wo viel umgesetzt wird, ist eine gute Wohnlage. Mhm. Können Sie alles berechnen? Ist alles, wenn Sie das in den Einzelheiten angucken, alles wunderbar logisch, bis auf so ein paar tautologische Schlüsse und auf ein paar logische Tricksereien, indem ich einfach die Begriffsebene wechsle und plötzlich ist alles klar.
Ja? Aber was mich jetzt noch mal ganz kurz interessieren würde, wie ist denn die, hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, sind wir aber abgeschweift von, die Reaktion der politisch Verantwortlichen auf eure Initiativen, die ihr in der Stadt betreibt. Also ihr wendet euch an die Ortsbeiräte, ihr wendet euch an das Stadtparlament, wahrscheinlich auch an die Parteien oder die Verbände, die hier im politischen Umfeld tätig sind. Wie werdet ihr da wahrgenommen oder was ist eure Wahrnehmung? Werdet ihr belächelt, werdet ihr ignoriert, so nach dem Motto, ja, lasst die mal demonstrieren, die ist ja egal, das wird sich sowieso nichts ändern, oder wie ist da dein Eindruck, oder
naja, euer Eindruck? Naja, also das kommt drauf an, also das sind ja verschiedene Ebenen. In den Ortsbeiräten ist es meistens so, dass man für die konkreten lokalen Probleme schon große Kooperationen anstreben kann, und da spielt die Parteizugehörigkeit nur bedingt eine Rolle. Auf der Magistratsebene ist es schon anders, ja. Und es ist zum Beispiel so, dass auf bestimmte Initiativen, da kann der Tim auch was dazu sagen, wie Zukunft Bockenheim, wird schon sehr nervös reagiert, ja. Also das ist schon so, dass man weiß, erstens hat man diese Entwicklung nicht im Griff. Das zweite ist, man will natürlich auch nicht die Wahrheit sagen. Und das dritte ist, sie wissen nicht so genau, wie das auch mit ihrer eigenen Basis aussieht. Ja? Also sie sind nervös.
Ja. Wie nervös, das haben wir ja bei der Räumung des besetzten Hauses in der Kriftler Straße gesehen, diesen sogenannten blauen Block, über den wir hier schon vor 2 Wochen gesprochen haben. Vielleicht können wir noch mal ganz konkret auf diesen Aktionstag kommen. Was wird denn da eigentlich passieren in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet? In Hanau ist ja noch mal eine eigene ein eigener Ort, wo nochmal was stattfinden wird.
Ja gut, also wir haben das natürlich auch gesagt, Frankfurt ist ja von der Region nicht so ohne weiteres zu trennen. Das ist ja eine mehr oder minder analytische Trennung und sonst nichts. Und weil die kriegen natürlich alles das, was in Frankfurt passiert, vermehrt ab. Ja? Und es gibt da auch schon im Umland Bewegungen, dass die Kommunen sich abschotten, damit sie den Frankfurter Schrott nicht kriegen. Ja? Wie das so schön heißt, das war ein Zitat aus Maintal. Und
aus einer der Hochburgen der bürgerlichen Zufriedenheit und des bürgerlichen Traums hier im Umland, eine von unter mehreren.
Ja gut,
also der bürgerliche Traum noch geträumt werden darf mit Eigenheim und eigener Garage.
Das ist vorbei.
Ja, das ist auch vorbei.
Das ist vorbei.
Aber ich bin dir ins Wort gefallen.
Ja, nein, das ist vorbei. Also ich meine, das gibt's vielleicht noch im Speckgürtel. Also dann gehen wir schon Richtung Westen. Mhm. Ja. Da ist ja schon noch eher der Fall, wobei dann der kleine Garten ausreicht für 20 Pferde und es Leute gibt, die heute noch nicht wissen, dass ihr Haus noch 2 Zimmer hat. Ansonsten ist der Druck schon wahnsinnig groß und gerade nach Osten.
Mhm. Ja. Und Hanau ist ein Ort, an dem was stattfindet. Was ist in Hanau geplant? Gucken wir mal kurz bei den Nachbarn.
Die werden wohl, weil die haben Riesenprobleme, dass die Innenstadt dort komplett umgemodelt wird.
Um den Freiheitsplatz herum.
Ja. Mit allen Konsequenzen, und die werden dort wohl, was sie genau machen wollen, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie was machen.
Ja, wir haben auch eine Zuhörerschaft in Hanau, also von daher.
Dass die, glaube ich, um 11 anfangen und wahrscheinlich so etwas wie einen Stadtspaziergang dann machen. Ne? Werden dann nach Maintal fahren, werden die Maintaler einsammeln und die kommen dann nach Frankfurt. Und hier in Frankfurt, das Zentralereignis ist ab 16 Uhr Hauptbahnhof, Startpunkt einer Demonstration, die dann so kurz das Europaviertel touchiert und dann ins Gallus reingeht, dann über die Emser Brücke, von wo aus man einen wunderschönen Blick auf dieses neue Frankfurt hat, rüber geht nach Bockenheim, sich dort natürlich auch diese wunderbaren neuen Studierendenheime anschaut, mit etwa 530 pro 17 Quadratmeter Zimmer, so in der Ordnung. Und dann halt zur Bockenheimer Warte und zum Campus gehen. Ja, weil dort ist dann auch nochmal der zweite Abschnitt des neuen Frankfurts, nämlich der sogenannte Kulturcampus mit allen seinen Verlogenheiten und Halbwahrheiten und unter der Hand Aktionen. Ja.
Das ist nicht zu Ende mit der Demo, sondern abends geht's dann noch weiter.
Worum ja, dann hat der AStA angekündigt, dass sie eine Nachttanzdemo machen. Also wird's dann so ab 20 Uhr vom Campus Bockenheim feuchtfröhlich durch die Stadt gehen.
Das ja. heißt also den ganzen Tag, wenn man die Route sich anschaut, die du jetzt geschildert hast, da ist der Demozug auch eine ganze Zeit unterwegs. Ja. Also das ist nicht nur eine Sache von einer Stunde oder anderthalb Stunden, sondern ihr habt ein strammes Programm.
Also es sind schon so zweieinhalb Stunden.
Wir also gute Schuhe anziehen.
Ja, natürlich. Ja. Gute Schuhe anziehen, Wasser mitnehmen.
Und so weiter. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ihr habt in eurem Aufruf im Netz davon gesprochen, dass es also bestimmte Highlights auch noch geben wird, über die man sich informieren kann. Wo soll man sich denn da informieren?
Ja, am besten auf den Websites, die überall angegeben sind. Dort erfährt man dann auch kurzfristig, wo man vielleicht mal vorbeigehen kann. Und es gibt noch etwas, weil da übergebe ich das Wort an den Tim. Ja, es gibt noch, Überlegungen für eine Preisverleihung in der Stadt.
Magst du dazu was sagen?
Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich kenne das nur gerüchteweise.
Gut, dann.
Aber ich weiß, es soll irgendeine Preisverleihung geben, habe ich aufgeschnappt irgendwo. Ja, genau. Ich glaube, viel mehr weiß ich darüber jetzt auch nicht.
Also wir verbreiten das Gerücht weiter von einer Preisverleihung.
Was sich da ganz gut
anhört. Ansonsten halt Internet anmachen.
Ja,
ins Web gucken.
Und diese Hinweise, von denen du gesprochen hast, da muss man also seinen Blick auf ein Plakat richten.
Richtig.
Und das ist in Schwarz-Weiß und Blau gehalten. Wem gehört die Stadt? Bundesweiter Aktionstag, 28. September 2013. Und dort sind dann auch nochmal die Links angegeben, auf die man klicken soll auf der Suchmaschine seines Vertrauens, dann die Informationen zu bekommen zu den Gimmicks, die an dem Tag noch geplant sind.
Genau.
Ja. So ist es also. Ja.
Sieht es in den anderen Städten in Deutschland denn auch so aus? Also findet da auch ein Rave statt und eine eventuell eine Preisverleihung?
Ja, also es werden auch vermehrt Demos stattfinden. Also die Berliner sind heute schon unterwegs. Die machen ein Go-In bei allen großen Wohnungsbaugesellschaften, weil die ja vermehrt in Berlin das Problem der Zwangsräumungen haben, was ganz übel ist, ja, wobei es schon Tote gab. Und in Düsseldorf werden ähnliche Aktionen stattfinden und in Köln und auch in Hamburg. Ja. Und wahrscheinlich werden wir einen Twitter eingerichtet haben, bundesweit, wo man dann auch mal drauf gucken kann und kann verfolgen, was da überall so abgeht.
Okay. Ja, wir freuen uns auf diesen Aktionstag und vielleicht auch auf eine Nachbereitung dann in der nächsten...
Eine versuchte journalistische Nachbereitung desselben, genau.
Und hören kurz Musik?
Wir hören kurz Musik. Ich bin jetzt gerade am Entscheiden, was wir nehmen. Wir nehmen den Titel, den du hier reingereicht hast. Das ist die Band September Sex Relationship. Und
so heißt das Album von Jonas.
Von Jonas. Und der Titel ist der Titel Nummer 10 und das heißt Be Yourself. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu unserem nächsten Thema. Karl, wir bedanken uns erstmal für dein Hiersein. Bleib bitte gerne noch bei uns
in der Runde.
Und wir hören uns dann nach einer kurzen musikalischen Pause wieder und schwenken dann zu den Freunden aus dem freien Schauspiel Frankfurt, die hier auch bei uns im Studio sind. Also bis gleich, dranbleiben.
Ja, be yourself, singt Jonas. Und das versuchen wir auch, nicht nur hier im ABS-Magazin, sondern auch zum Beispiel am Samstag bei dem Aktionstag Wem gehört die Stadt, der in Frankfurt stattfinden wird. Und da findet auch eine Premiere von einem Theaterstück statt, über das wir auch schon kurz gesprochen haben. Und während wir jetzt hier diskutiert haben vorher über diesen Aktionstag Wem gehört die Stadt, hat sich während der Musikpause so ein bisschen eine kleine Diskussion darüber entwickelt, vielleicht auch über eine Finanzmarkt-spekulative Dimension dieser ganzen Mietspekulation.
Ja, mit Sicherheit. Und diese Finanzmarktperspektive auf das menschliche Dasein versucht das Freie Schauspiel Frankfurt in einem Stück, das sie jetzt neu produzieren und am 28. eben am Samstag dann auch Premiere haben wird in der Basaltstraße, dort in der Hausnummer 23 im Titania. Dort seid ihr nämlich untergebracht. Und ja, vielleicht wäre es ganz schön, Himbeereich. Wir haben den Regisseur hier und wir haben der Tim ist Pressemensch vom Titania, beziehungsweise vom Freien Schauspiel Frankfurt, und der Reinhold ist der Regisseur. Vielleicht gebt ihr uns einen kurzen Einblick in das Stück erstmal, damit wir verstehen, worum es geht und von wem das Stück ist. Denn das hat auch einen besonderen Hintergrund.
Ja, da melde ich mich erstmal zu Wort, weil ich bin ja der Regisseur von dem Stück. Das Stück ist von Andres Feil. Andres Feil ist bekannt geworden als Dokumentarfilmer mit dem Film Black Box BRD, wo er sozusagen parallel führt die Lebensgeschichte eines Top-Bankers und eines Terroristen. Welche das sind, das möchte ich jetzt hier nicht verraten. Aber jeder, der vielleicht mal den Titel Black Box BRD gehört hat, wird es wissen. Der Andres Feil hat natürlich, wie wir alle, diese Finanzkrise erlebt, und es ließ ihm keine Ruhe, wie sowas passieren kann. Er wollte rauskriegen, wie sowas passiert. Und da hat er sozusagen 25 Banker, darunter sehr viele Frankfurter Banker, interviewt, sehr ausführlich interviewt. Normalerweise hätte er daraus jetzt einen Film gemacht, aber natürlich wollten diese Banker nicht so gerne ihr Gesicht zeigen vor der Kamera. Sie waren sehr bereit, Stellung zu beziehen, sehr viel über das, was passiert ist, zu reden und wie es passieren konnte, aber eben anonym. Er hat dann sozusagen sich entschieden, aus diesen verschiedenen Interviews ein Stück zu machen, mit 6 Personen, 6 sehr unterschiedlichen Personen, 5 Bankern und einem Chauffeur der Banker. Eine ganz andere Perspektive, die dann noch in das Stück reinkommt, und auch eine sehr kabarettistische Perspektive, die sozusagen für den Humor des Abends sorgt. Und bei dem ganzen vielen schwierigen Material und den vielen Zahlen und die vielen Prozesse, die da beschrieben werden, wirtschaftsanalytisch gesehen, sorgt der Kabarettist dafür, dass es doch immer wieder durchschaubar wird und unterhaltsam wird. Ja, was wird untersucht? Es wird untersucht, was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen, die in so einer Bank arbeiten, wie gehen die mit dieser Verantwortung um? Gegenüber wem fühlen die sich eigentlich verantwortlich? Wenn man das ganz genau sieht, fühlen sie sich eigentlich allerhöchstens verantwortlich für die Bank, für die sie arbeiten, aber nicht für die Gesellschaft, in der diese Bank arbeitet, und für das, was die Folgen sind aus ihrem Tun. Und dann ist es so, man sieht sozusagen die Krise, die dann passiert. Man sieht das viele Geld, was dabei den Bach runtergeht. Man sieht Pleiten von Banken. Man sieht Rettungsaktionen durch Staaten. Und dann wundert man sich, wenn das Ganze bis heute weitergeht, ungebremst. Und ich meine, es ist ja so, das wird in diesem Stück dann auch sehr deutlich. Da werden ja sozusagen Komplikationen in Bad Banks ausgelagert, also faule Wertpapiere im Werte von 172 Milliarden Euro. Aber damit sind diese Papiere ja nicht weg. Damit ist es ja nicht gesagt, dass die da nichts mehr kosten. Ganz im Gegenteil. Ja, zum Beispiel im Jahr 2012 sind 10 Milliarden Euro gezahlt worden für die Folgekosten von dieser Bad Bank. Und das geht immer so weiter. Bis 2020 sollen es 50 Milliarden sein.
Ja, das finde ich wirklich auch das Spannende an dem Stück. Es geht zwar einmal, es ist ein Stück über Banker, aber es geht eigentlich nicht um die Bad Banker, sondern es geht um die Bad Banks, könnte man sagen. Und es geht auch nicht nur um die Banken. Also es ist nicht so, dass hier Figuren auf der Bühne stehen, die psychologisch jetzt irgendwie böse sind und irgendwie den Menschen das Geld abnehmen, so auf eine ganz billige Agitprop-Weise, sondern über diese dokumentarische Art des Materials wird auch sehr schnell deutlich, dass es hier eigentlich nicht um einzelne Menschen nur geht, sondern vor allem, dass da ein politischer Wille dahinter ist, dass da eine Struktur und System dahinter ist. Und das finde ich das wirklich auch spannend an dem Stück, dass man diese Strukturen, die System versucht oder lernt, ein bisschen besser verstehen lernt dadurch. Und vor allem auch sieht, und das finde ich eine ganz spannende Parallele auch zu dem Thema, was wir gerade besprochen hatten mit dem Aktionstag. Da geht es ja, glaube ich, auch nicht darum, dass einzelne Hausbesitzer irgendwie sagen, wir knöpfen den Leuten jetzt einfach Miete ab, weil wir gern mehr Geld haben wollten, sondern es ist auch eine systemische Frage, wo die Politik dahinter steht. Das ist eine Frage, wo ein politischer Wille dahinter ist und der eben auch sehr viel mit den Finanzmärkten zu tun hat. Wenn eine Stadtentwicklung, eine Stadtpolitik letztlich irgendwie zu einer unternehmerischen geworden ist, dann dient sie letztlich nur noch der Erleichterung für Investoren, für Kapital in der Stadt zu investieren und wird letztlich zu so einem Service-Center, was diese Kapitalinteressen durchsetzt.
Ja. Und Staatsmonopolkapitalismus ist da ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang gut passen könnte.
Ja, das ist, glaube ich, irgendwas aus den also 70er Jahren, das ist ja noch vor meiner Zeit. Das stand bei meinen Eltern im Bücherschrank, kann ich nicht so viel zu sagen.
Ja, na, aber ihr habt gesagt, es ist ein dokumentarisches Theater, da gibt es Interviews, echte Interviews mit Leuten, die zum Teil eben auch in Frankfurt leben. Haben die denn diese Reflexionsebene, die ihr jetzt gerade eingezogen habt oder die auch mindestens durchscheint, und das ist die Frage, haben die auch selber eingenommen in diesen Interviews? Also reflektieren sie selber auf diese Mechanismen, die du jetzt gerade angesprochen hast, Tim? Oder ist das eher was so irgendwie rauskommt, wenn man sich das anschaut, aber was die Leute vielleicht nicht selber feststellen oder so äußern?
Das ist ja bei uns die Situation so, man kann sagen, das Ganze, was man bei uns sieht, ist eine Art Bankentribunal. Es gab ja mal sowas von Attac in Berlin. Wer hier aus Frankfurt dabei war in Berlin, das war eine sehr, sehr intensive und lehrreiche Veranstaltung und auch unterhaltsame Veranstaltung. Also wir veranstalten unser Frankfurter Bankentribunal. Da sind diese fünf Banker, die sich eigentlich rechtfertigen müssen für das, was sie da getan haben, die sozusagen mit dem Rücken an der Wand stehen und jetzt sagen müssen, wie konnte es dazu kommen? Und die machen natürlich sehr widersprüchliche Aussagen, wie das so in Gerichtsprozessen oft der Fall ist. Und durch diese Widersprüche, in die sie sich da verwickeln, wird natürlich auch das System deutlich, was dahinter steckt. Also für mich war wirklich eine ganz große Erkenntnis durch das Stück, dass diese ganzen Prozesse, die da laufen, die auf eine immer höhere Rendite hinlaufen. Es wird, ein Banker sagt einmal, früher haben wir darauf geschaut, wo wird ein Kredit gebraucht und da haben wir einen Kredit hingegeben. Jetzt ist es so, wo bringt ein Kredit die meiste Rendite und da geben wir ihn, ob er da was nutzt oder nicht. Oder ob eine Wohnung, für die da irgendein Kredit gegeben wird, überhaupt gebaut wird, ob da jemand einzieht, ist uns völlig egal. Hauptsache die Rendite stimmt. Und dadurch, wie die sozusagen sich in Widersprüche verwickeln, wird deutlich, was dahinter steckt. Und es steckt dahinter, das wird einem plötzlich klar, dass offensichtlich diese Art der Strategie von der Politik gewollt wurde. Das heißt, die Vorstandsvorsitzenden wurden nach Berlin zitiert, ins Finanzministerium, und ihnen wurde gesagt, was macht ihr da eigentlich in Frankfurt? Das ist doch das Allerletzte. Das wirft doch gar nichts ab, was ihr da tut. Guckt doch mal nach Amerika, wie die das machen. Müsst ihr mal ein bisschen mehr ins Risiko geben. Ja. Und sagen die Banker, ja, wir würden dieses Risiko tragen. Ist kein Problem, sagen die, wir geben Bürgschaften. 500 Milliarden. Boah, dann legen wir los. Und naja, jetzt sind wir in der Situation, dass natürlich nicht nur Bürgschaften gegeben wurden, sondern auch eine Menge Geld fließen musste. Und das Geld fehlt jetzt natürlich überall. Ne? Und dann entsteht die Situation, ja, der Staat muss retten, der Staat muss Milliarden locker machen, um sogenannte systemrelevante Banken zu retten. Und dann ist die Frage, ja, gibt es dann noch Geld für Soziales, gibt es noch Geld für Kulturelles, gibt es noch Geld für Bildung? Und da haben wir jetzt ja das schöne Gesetz mit der Schuldenbremse, nicht wahr? Damit der Staat sich nicht noch mehr verschuldet, damit die Länder sich nicht noch mehr verschulden. Aber man darf überlegen, was da zum Beispiel ausgenommen ist von der Schuldenbremse. Da wird dann erstmal gesagt, natürlich, wenn Naturkatastrophen kommen, dann darf der Staat oder das Land sich verschulden, um diese Schäden zu kompensieren. Was gehört aber zu diesen außergewöhnlichen, katastrophalen Vorgängen dazu? Dazu gehört eine Bankenkrise. Mhm. Interessanterweise.
Ja. Und keine soziale Krise, wo man dann eben dafür Geld aufheben will.
Also die Bankenkrise als Naturkatastrophe, nicht? Da sind wir wieder bei Brecht angelangt.
Ja, das ist fast wie mit der Gentrifizierung, die auch immer als Naturprozess dargestellt wird.
Von Gott gegeben oder als natürliche Auslese, darwinistisch, Sozialdarwinisten sind da ja auch immer ganz weit vorne, sowas zu behaupten. Ich möchte aber jetzt also noch einmal zum Stück zurückkommen. Es ist ja hochpolitisch brisantes Thema. Ist eigentlich nicht unbedingt ein Stoff, den man so als Durchschnitts-Nils jetzt so auf der Bühne erstmal vermutet. Und ihr habt ja auch einen Impetus, wenn man guckt bei euch auf der Seite, Freies Schauspielensemble im Titania, ihr habt einen politischen Impetus beim Theatermachen. Woher kommt der? Warum? Oder ist es für euch eine Berufung, diese Themen aufzugreifen?
Ich glaube, das Titania war schon immer sehr politisch. Also so habe ich das zumindest immer auch schon wahrgenommen und kennengelernt.
Wir haben sozusagen zum Ziel, vorrangig Themen zu behandeln, wo wir das Gefühl haben, das sind Themen, die in der Gesellschaft behandelt werden müssen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das sind natürlich sehr stark auch politische Probleme. Und da hat unser Ensemble eine sehr lange Tradition. Das ging los mit Stücken wie Bruder Eichmann von Kippert oder dann Die Gerechten von Camus, wo wir eine aktualisierende Fassung selber geschrieben haben, oder Rosa Luxemburg, Ich werde sein. Und jetzt eben das Himmelreich zur Bankenkrise, Finanzkrise.
Bei Kunst wird ja im Allgemeinen immer so, Kunst ist ja irgendwas, was also für viele, wenn es wohlfeil ist, in so einem apolitischen Raum existiert. Oder wenn, dann hat der Künstler so eine Blase und darf innerhalb dieser Blase dann auch mal politisch sein. Es muss aber schön sein. Und wenn man jetzt auf andere Schauspiele guckt, auch hier in der Stadt oder andere Theater, ihr habt da ja so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.
Das ist so, und deswegen ist, glaube ich, auch es bitter nötig, dass es so ein Theater gibt. Ich meine, normalerweise hätte ein Stück wie das Himmelreich eigentlich an anderer Stelle seine Frankfurter Erstaufführung erleben müssen. Aber an dieser Stelle war man offensichtlich doch an diesem Stück deswegen nicht interessiert, weil man vielleicht zu eng verbunden ist mit der Finanzindustrie und da vielleicht schlechte Laune produzieren könnte.
Ich glaube, das ist in ganz vielen Kunstinstitutionen heute wirklich auch das Problem irgendwie, dass man so sehr auf gerade in Frankfurt auf das Geld von Banken oder sagen wir einfach mal
auf das Mäzenatentum,
angewiesen ist, aber auch ganz dezidiert wirklich von Banken, dass da mittlerweile bei den großen Institutionen eine sehr große Verwicklung eigentlich drin ist, wo diese Freiheit eigentlich gar nicht mehr gegeben ist. Also ich will jetzt nicht per se irgendwie gegen große Institutionen und für das kleine, beschauliche, nette Theater sprechen. Aber es ist doch leider ein Fakt, also ich vermisse das sehr bei sehr vielen im Kunstbereich, Kulturbereich, dass da keine Positionierung mehr stattfindet. Und wo man eigentlich sagen könnte, wo könnte es sonst noch stattfinden oder was ist überhaupt noch der Sinn von Kunst, wenn sie nicht eine Reflexion der Gesellschaft leistet und da vielleicht auch dahin geht, wo es ein bisschen wehtut.
Ja, es gibt ja also in der Bundesrepublik eine Tradition, viele Namen, was fällt mir ein, Achternbusch, Fassbender und so weiter, die irgendwie so eine Tradition begonnen haben, die aber in den letzten 20 Jahren ein bisschen verloren gegangen scheint. Ihr habt euch also auf die Fahnen geschrieben, da auch weiterzumachen. Und das führt mich jetzt zu der Frage, weil du ja auch von Mäzenatentum, hast du nicht gesagt, habe ich gesagt, aber von Verquickung von Finanzindustrie und Kulturbetrieben. Die Hütte ist doch meistens voll bei euch, oder? Oder wie finanziert ihr euch? Oder?
Nein, wir werden ja durchaus ein bisschen subventioniert von der Stadt. Natürlich lange nicht in dem Maße, so bei Weitem nicht in dem Maße wie eine städtische Institution. Aber ohne diese stetige Förderung könnten wir dieses Theater, was wir machen, nicht machen. Selbst wenn die Hütte voll ist, sind die Kosten doch so hoch, dass wir diese Subvention brauchen, weil sonst kann man so ein Theater nicht machen. Ein Stück, was wie das Himmelreich, das braucht Schauspieler, die wirklich erste Klasse sind. Das ist ein schwieriger Text. Banker darstellen auf der Bühne ist nicht einfach. Allein schon argumentatorisch, gedanklich nicht einfach. Und das dann so, dass es glaubhaft ist, dass es einen mitreißt, dass man die Banker wiedererkennt. Da braucht man hochqualifizierte Schauspieler und die wollen von dem, was sie verdienen, auch leben können. Und deswegen kosten die auch Geld.
Also ein hochpolitisches Stück am Samstag, die Uraufführung vom Himbeerreich im Titania Freiem Schauspielensemble. Mich interessiert nochmal, wieso dieser Name, wieso Himbeerreich? Also um Früchte geht's nicht oder um Banker halt. Das sind schon Früchtchen, wie man so sagt, aber wie kommst du dazu?
dieser Name Himbeerreich geht eigentlich zurück auf Gudrun Enslin, sagt man, die Bundesrepublik als Himbeerreich bezeichnet hat und die ja und darauf ist es eine Anspielung. Und schauen wir mal, was aus dieser Anspielung wird.
Ja, vielleicht können wir an der Stelle auch gerade nochmal die Namen der an der Inszenierung Beteiligten nennen. Also Reinhard Hinzpeter, das ist der nette junge Mann, der gerade eben uns so viel eloquent über das Stück berichtet hat. Er hat die Regie geführt. Aber wer ist denn noch dabei?
Ja, dabei ist der Bühnenbildner Gerd Friedrich, mit dem wir schon seit unserem Bestehen zusammenarbeiten. Und wie gesagt, 6 richtig tolle Schauspieler, voran Bettina Kamensky als einzige Frau dieses 6-köpfigen Ensembles, das da spielt im Himbeerreich. Dann Christian Ohmann, Thomas Pohn, Bernhard Bauer, Jürgen Beck-Repolz, Stefan Maas. Und das sind Schauspieler, die teilweise schon lange bei uns spielen, immer wieder, aber die wir aus der ganzen Republik zusammenholen, ja, weil wir ganz oft den Nachwuchs hier in Frankfurt nicht finden. Und da sind wir bei einem beliebten Thema aus der freien Szene. Hier wird immer gesagt, der Nachwuchs hat hier keine Chance. Also der Nachwuchs hätte eine Chance, wenn er denn also für uns da wäre. Mhm. Und wir, wenn wir Nachwuchs suchen, müssen leider ganz oft außerhalb Frankfurt suchen.
Ja. Was heißt, er ist nicht da?
Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich glaube zum Beispiel, dass heutzutage es so ist, dass junge Schauspieler von der Schauspielschule lieber erstmal ans Stadttheater gehen, als in der freien Szene zu arbeiten. Das heißt, wenn sie Angebote kriegen von Wiesbaden oder Darmstadt oder gar München Kammerspiel oder so, gehen sie erstmal dahin und haben überhaupt keine Probleme, jetzt sich den Gesetzmäßigkeiten der Institution zu unterwerfen. Also unsere Schauspieler, die das Ensemble gegründet haben, die waren alle vorher 10 Jahre am Stadttheater und die hatten gute Gründe, das Freie Theater zu gründen, weil sie diese Gesetzmäßigkeiten der städtischen Institutionen nicht mehr ertragen haben, weil sie das Gefühl hatten, sie konnten sich da nicht wirklich entfalten.
Aber es ist natürlich auch eine finanzielle Sache, dann eben in die freie Szene zu gehen und nicht so ein festes Engagement zu nehmen, wenn man es denn bekommt. Und da schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis wieder zu unserem Ausgangsthema, wem gehört die Stadt eigentlich?
Ja. Da wollte ich auch noch gerade fragen, also bei Salzstraße ist ja Bockenheim. Ihr seid da im Quartier in Bockenheim untergekommen. Das ist ja eigentlich jetzt, es ist eine Kulturszene in Bockenheim vorhanden. Also es gibt ja auch das Exzess und es gibt noch andere Institutionen oder beziehungsweise Gruppen, die dort aktiv sind. Aber wie ist das eigentlich so? Also das sogenannte kulturelle Leben in Frankfurt spielt sich ja an anderen Orten ab, die zentraler sind, also die mehr in der Innenstadt sind. Also die ganzen Theater, Fritz Raymond am Zoo oder die Komödie. Ich meine, das ist jetzt alles kein politisches Theater, aber das sind so, wie ist das, Theater zu machen ich nenne es jetzt einfach mal im städtischen Outback, wobei natürlich jetzt von allen Bockenheimern einer auf die Mütze kriege. Ja, aber ich sag trotzdem mal, gibt es da einen Unterschied dazu, warum ihr jetzt in Bockenheim seid oder und nicht in der Innenstadt?
Also,
außer die Preise für Miete und...
Ich würde sagen, Bockenheim ist für viele Frankfurter Gott sei Dank inzwischen schon noch sehr zentral, auch durch die U-Bahn-Anbindung. Wir waren ja mal, weil wir haben ja 17 Jahre Theater im Philanthropien gemacht, in der Hebelstraße, was sehr im Zentrum lag, also 5 Minuten, 10 Minuten von der Konstabler Wache. Und waren dann mal, als dieser Raum uns verloren ging, weil da wieder ein jüdisches Gymnasium eingerichtet wurde, waren dann mal 3 Jahre draußen in der Schmidtstraße, so nördlich vom Gallus im Grunde genommen. Und da war es schon echt schwierig, die Zuschauer zu kriegen. Aber das ist eine Frankfurter Spezialität, muss man sagen. Die Frankfurter sind so gewöhnt, dass alles so um die Ecke irgendwie liegt und beieinander liegt. Also wenn man nach Paris guckt beispielsweise oder auch schon nach Berlin, da fährt man manchmal 3/4 Stunde, bis man bei dem Theater ist, wo man gern hin möchte.
Ja gut, das wollte ich einfach nochmal herausgearbeitet haben, auch wenn ich jetzt von den Bockenheimern böse Blicke zugeworfen bekomme auf der Karte, schaut mich ganz böse an. Ja, natürlich, auf alle Fälle. Ich entschuldige mich jetzt auch noch bei all denjenigen, die ich heute noch nicht beleidigt habe, bei allen anderen Stadtteilen.
Es gibt ja, oder es gab eine andere Tradition und die Universität und Bockenheim, die waren ja lange Zeit nicht voneinander zu unterscheiden. Das heißt, die Universität ist in den Stadtteil meandert und irgendwie war...
Der Stadtteil in der Uni auch.
Der Stadtteil in der Uni. Ja? Und von daher war das ein ganz anderes Leben. Wenn wir jetzt eine neue Uni haben, die als Gated Community daherkommt, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Das heißt aber noch lange nicht, dass das kulturelle Leben in dem Stadtteil damit den Bach runter wäre, im Gegenteil.
Ja, genau, das wollte ich eigentlich auch herauskitzeln aus euch.
Genau, und Bockenheim ist nicht einfach nur irgendwie ein toller Stadtteil, weil der toll ist, irgendwie aus blöden, lokalpatriotischen, dumpfen Dingen oder so, sondern also was mir da gefällt persönlich ist, dass er immer schon sehr politischer Stadtteil war, ein sehr lebendiger Stadtteil, wo die Leute wirklich auch, denen es nicht egal ist, was in ihrem Stadtteil passiert, wo auch immer sehr viel auch politischer Widerstand ist, also im Titania, wo jetzt das Freie Schauspielensemble stattfindet, war ja mal eine ganz berühmte Arbeiterkneipe, wo auch Rosa Luxemburg eine berühmte Rede gehalten hat. Das ist aber nur ein Beispiel, was heute in Bockenheim passiert, wenn es um den Campus geht und so. Das ist einfach ein Stadtteil, der nicht alles, wo die Leute nicht alles mit sich machen lassen. Und das ist sehr wichtig, dass das auch in Zukunft so bleibt.
Ja, die Stunde ABS neigt sich schon wieder dem Ende entgegen und wir möchten jetzt die letzten Minuten noch nutzen, um kurz darauf hinzuweisen. Bei uns im Studio waren heute der Karl Bruder von Bündnis Wem gehört die Stadt zum Aktionstag am 28. September. Vielen Dank, Karl, dass du da warst, noch da bist. Und weiterhin waren der Tim Schuster und der Reinhold Hitz.
Hans-Peter,
danke. Ich habe das Blatt hier vor mir. Aber die geneigten Zuhörer wissen ja, dass ich es mit Namen nicht so habe. Es ist nicht bösartig gemeint, aber ihr seid ja da, ihr könnt mir helfen. Ja, und ich wollte jetzt nochmal kurz fragen, wann fängt das an am 28., wo kann man Karten kaufen Und vielleicht, wenn man nicht zur Premiere kommen kann, was gibt es noch am Freien Schauspiel Frankfurt in der nächsten Zeit?
Also das Stück am Samstag ist am 28. jetzt am Samstag um 20 Uhr fängt es an. Da gibt es noch einige wenige Restkarten. Aber wenn man das nicht schafft, irgendwie zur Premiere zu kommen, dann läuft das Stück auch weiterhin noch im Oktober. Das ist noch viermal auf dem Spielplan. Und auch im November wird man es noch weiter sehen können. Es gibt außerdem noch weitere, auch politische Theaterstücke da. Das habt ihr eben schon Rosa Luxemburg angesprochen. Da gibt es ein ganz tolles Stück zu Rosa Luxemburg. Ich werde sein, was jetzt auch wieder aufgenommen wird in der neuen Spielzeit. Es gibt von Brecht die Heilige Johanna der Schlachthöfe und noch viele andere gute Stücke, die man, wo man den Spielplan auf der Webseite www.freiesschauspielensemble.de kann man den Spielplan sehen und darüber kann man auch Karten bestellen.
Und bekommt noch ein paar Informationen zu eurem Theater. Ja, vielen Dank Tim, vielen Dank Reinhold. Karl, ich wollte dir jetzt noch einmal ganz kurz das Mikrofon reichen. Wann, also am Samstag, 28. geht's los in Frankfurt, wo?
Ja, also die Demo geht los, 16 Uhr, Treffpunkt am Hauptbahnhof. Und dann werden wir ein bisschen durch die Peripherie Frankfurts, wie du schon schön sagtest, durch das Outback uns bewegen.
Oh, da habe ich was angestellt.
Und das Schöne ist, wir werden auch genau dort sein, dass wer sich überlegen kann, dass er nach der Demo eine Vertiefung und ein schönes Erlebnis braucht, der kann ins Titania gehen oder sich dann dem Rave anschließen, der vom Campus Bockenheim ausgeht. Ansonsten, wer sich informieren will, die einschlägigen Websites und dann können wir weitersehen.
Ja, dann danke ich euch, dass ihr hier wart.
Und vom ABS-Magazin verabschieden sich